Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Es gibt mehrere Gründe, dass wir uns in dieser Woche erst ein bisschen später als üblich hier am kleinen Werder Worum Podcast Lagerfeuer versammeln können. Welche das genau sind, klären wir auf jeden Fall noch auf. Thomas Kuhlmann begrüßt euch als erster zumindest hier zu Folge 87. Alle sind on fire. Wer möchte da widersprechen? Und ja, wer ist denn da? Bist du ein feiner Derby-Sieger? Ja, bist du ein feiner Derby-Sieger? Hast du das gut gemacht? Ja, bist du ein feiner Derby-Sieger? ist so süß. Er ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren und freut sich, aber ist ein ganz braver. Hallo Jan!
Er wedelt mit dem kompletten Heck. Ja? Dux is on fire, your defense is terrified, Dux is on fire. Ah, tut das gut.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Singen wirklich eine gute Idee ist. Wir hatten das ja kurz überlegt, so die Folge anzufangen mit dem Dux is on fire. Weißt du, was mein Problem war beim Üben zu Hause? Ich bin da mit der Metrik nicht klargekommen. Your defense is terrified, ne? Das tut mir irgendwie weh.
Ja, oder denke, your defense is terrified.
Ja, aber das heißt doch Defense.
Weißt du? Ja, aber das ist, du sagst es amerikanisch.
Okay, vielleicht ist meine Stärke ist auch eher na.
Ja, genau. Am besten das, wo man nichts sagen muss, einfach nur grölen.
Geil, dass sich dieser Song, dieser geile Eurodance-Trash, obwohl es einer der wenigen guten Titel aus den 90er war damals, ja, wenn man bedenkt, dass das so in dieser Mr. President-Zeit lief eigentlich alles, dass das irgendwie der Derby-Song
ja, aber das ist. Das ist doch eigentlich die Nummer mit Will Griggs, ne?
Ja, genau.
Der Song kommt ursprünglich auch von der Insel für Will Griggs.
Naja, aber der Song ist ja ursprünglich, ist das ja von Gala.
Ja, aber im Fußballkontext haben die Fans auf der Insel den ursprünglich für Will Griggs gesungen, oder? Ja, da kenne ich ihn zumindest, ja.
Das stimmt. Trotzdem habe ich schon in den 90ern dazu auf dem Schützenfest für Sillhöwe die eine oder andere Nacht durchgetanzt, sag ich mal.
Ja, und ich muss auch sagen, auf dem Weg zum Stadion habe ich den ja auch schon vor mich hingesummt die ganze Zeit, ne? Noch vorm Spiel.
War das gar nicht Mr. Vain?
genau. Mr. Vain, genau. No Limit.
Allerdings hast du mich jetzt schon ganz charmant im Kopf dahin geführt, wo du mich auch, glaube ich, haben wolltest. Stichwort Hinweg, ne? Wir durften ja zusammen im Stadion dabei sein.
Ja, und das war wirklich einfach, was für ein Erlebnis.
Wie mir jetzt der Hinweg in den Kopf schießt dazu, kommen wir gleich, ja?
Ja, genau. Aber grundsätzlich erstmal, ey, Alter, es gibt nichts Schöneres, als im Volksparkstadion sich von 25.000 Leuten den Stinkefinger zeigen zu lassen, während du 3-2 mit stolz geschwellter Brust und leicht einem Tee singend aus dem Stadion ziehst.
Richtig, wobei mir einfällt, in diesem Zusammenhang leicht einen im Tee, klären wir später auch noch auf, wie wir mit Hilfe von Quantenmechanik, oder ich zumindest, mit Hilfe von Quantenmechanik das Jan Sieger 13.30 Uhr Bierproblem gelöst haben.
Ja, und Spoiler, ein richtiges Problem war es eigentlich gar nicht.
Richtig, aber dazu kommen wir später. Ja, ich sage nur Stichwort Siegerts Katze.
Ja. Genau. Wer ist Schrödinger?
Ja, richtig. Ja.
Jeopardy.
Ja, okay, komm, dann klär es jetzt auf, ne? Denn das Siegert 13.30 Uhr Bierproblem, das passt dazu, passt wirklich diese Schrödingers Katze-Theorie, zumindest im praktischen Versuch, den ich mit dir da erleben durfte, ja, 13.30 Uhr. Denn du hast das ja wirklich, ich sag mal, bist ja von der wissenschaftlichen Seite rangegangen.
Ja, genau. Und das mache ich bei Bier immer.
Ja, richtig. Und hast einfach mal auf Frühstück verzichtet und überhaupt auf jede Form von Grundlage. Ja.
Ja.
So. Was im Prinzip, du musstest nicht lange hungern, weil wie gesagt, Sonntag 13.30 Uhr. Aber ohne Frühstück bist du angetreten und warst auch, ja, warst auch durstig, sag ich mal.
Ja, naja, ne? Komm.
So, pass auf. Und wenn man aber ohne was zu essen vorher so früh anfängt zu trinken und immer auf diesem Level bleibt und von der Euphorie getragen wird, von der Fußball-Euphorie, ja, dann vergisst man ja auch, dass man ein sonntags 13.30 Uhr Bierproblem hat. Also ist das wie mit Schrödingers Katze, solange, ne? Beides ist möglich, ja, bei dir. Das Bier könnte drin sein in dir, könnte aber auch noch draußen sein. Du warst immer auf dem gleichen Level, verstehst du?
Ja, in der Tat. Und ich glaube, mein strategischer Ansatz war ja deutlich weniger philosophisch. Ich habe einfach gedacht, ich trick's mich selbst aus, indem ich aus dem 13.30 Bierproblem keins mache, indem ich einfach um 11 Uhr anfange.
Richtig.
Aber im Großen und Ganzen muss man dann ja auch mal sagen, und das klingt jetzt so, als hätte ich mir irgendwie ab 10.30 Uhr den Kahn volllaufen lassen.
Nein.
Ich habe einfach mich schön auf einem Level gehalten in homöopathischen Dosen. Und ich muss dir auch sagen, das hat so wunderbar funktioniert. Ich habe am nächsten Tag auch irgendwie, ich habe keinen Kater gehabt und abends zu Hause auch noch komplett bei Sinnen gewesen und dieses Spiel wirklich in einer großartigen Euphorie genießen können. Es war einfach, also wenn man von einem perfekten Tag spricht mit allem Pipapo, der war es. Unter anderem auch deinetwegen, mein Freund.
Ja, ich wollte gerade sagen, du warst die beste aller Begleitungen und mein liebster Fußballknutschfreund. Und ja. Durch alle emotionalen Höhen und Tiefen. Aber lass mich noch kurz meine Siegerts-Katze-Theorie abschließen.
Ja, bitte.
Denn entweder du hast es nicht verstanden oder du hast nicht zugehört. Denn das sage ich doch gerade. Du warst immer auf diesem guten Pegel, dass das Bier genauso gut in dir drin hätte sein können, aber auch noch nicht in dir drin. Verstehst du? Du warst eben, du hast dir ja eben nicht die Kante gegeben, sonst wird ja die Theorie nicht aufgehen. So.
Das haben andere übernommen in dem Blog.
Ja, so, jetzt kann ich die Wikipedia-Seite wieder schließen, von der ich mir das Wissen angelesen habe. Ja, aber ist doch schön, mal so ein bisschen von der intellektuellen Seite da reinzukommen.
Das ist auch mal Abwechslung und für mich komplettes Neuland, deswegen vielen Dank dafür.
Machen wir einen kompletten Bruch und sprechen, sprechen über den Hinweg. Ja? Du hast mich mehr oder weniger beim NDR abgeholt. Ich hatte Frühdienst. Ja?
Ja.
Auch das war sozusagen Schrödingers Frühdienst. Auch da war irgendwann nicht mehr klar, ob ich eigentlich müde bin oder nicht, weil ich es einfach vergessen habe. Ja? So, und dann sind wir zusammen hin, sind mit der Bahn dahin. Und haben
die
uns,
auch schon rammelvoll war.
Alter, und haben uns erstmal davon überzeugen können, dass nicht die Zuschauerzahl im Stadion in Sachen Corona das Problem ist, sondern ja, die Wege hin und zurück. Alter Schwede!
In diesem Kontext nochmal schöne Grüße an Aki Watzke, ne?
Ja.
Hättest du mal sehen sollen, wie diese S-Bahn von innen aussah. Von wegen, ja, und erinnere mich auch wieder an Kommentatoren, die meinten, ja, aber hast du ja im Alltag genauso ÖPNV, kann man ja nicht vergleichen. Nee, das kann man in der Tat dann doch vergleichen, weil das, was wir da gesehen haben, war schon echt hart.
Ich hoffe auch immer noch, dass der feuchte Fleck hinten an meiner Hose nach dem Aussteigen, dass das Bier war. Aber
ich war's nicht.
Na gut, auf jeden Fall, worauf wollten wir hinaus? Ach so, auf das Gegenteil von intellektuellem Überbau, ja, oder Unterbau oder Hochstapelei vielleicht auch in dem Fall. Wir haben Fehler in Anführungszeichen gemacht und sind Stellingen ausgestiegen.
Genau, weil ich sagte, guck mal hier, Stelling steht sogar Arena dran und dann sind wir eine Station weniger in der in dieser proppevollen S-Bahn mit Menschen ohne Maske. So, und dann sind wir da ausgestiegen.
Ja.
Ja.
Wir waren
da
ja
standen
auch,
wir dann.
Wir waren auch gut in der Zeit, Wetter war geil. Auch wieder Zeit, ein Bier zu holen, ne, um diesen wissenschaftlichen Versuch, den ich beschrieben hatte, auch weiter professionell fortzuführen. Ja. So, und dann haben wir aber doch gemerkt, unter Führung, Stelling, HSV-Heimspiel.
Ja,
ja, da habe ich mir nochmal die Jacke wieder zugeknöpft.
Ja. Ja, und
sag
da war ich dir auch sehr dankbar für. Denn sagen wir so, wenn man um eine Ecke kommt und das Erste, was man hört, ist, ey du scheiß Werder-Zecke, ja, sieh zu, dass du Land gewinnst. Dann
ich bin auch kein ängstlicher Mensch, ne? Aber das waren schon wirklich viele.
Ja, ja, wirklich.
Das waren
echt viele.
Wirklich viele. Und die sahen auch alle so aus, als, ja, weiß ich nicht.
Als wenn die ihr Geld mit Knochenbrechen verdienen.
Ja, ich hätte sie jetzt, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen, wenn ich versucht hätte, die in ein Gespräch über Schrödingers Katze zu verwickeln. Das hätte nicht geklappt. Und weißt du, was mir echt Angst gemacht hat, war diese Musik im Hintergrund. Da lief nämlich genauso, und da schlagen wir wieder den Bogen, da lief nämlich wirklich sowas wie Mr. Vain und I know what I want. Also, ne, bis dann halt so zu so Disco-Beat unterlegten, weiß ich nicht, Helene Fischer oder irgend so, ne, diese Heieieiei.
Ja, und wie gesagt, auch dort gab es Alkohol in reichlichen Mengen, sodass dementsprechend auch
ja
die Artikulationsfähigkeit jetzt bei dem einen oder der anderen anfing auszusetzen.
Ja. Oder um es mit Schrödinger zu sagen, die Katze war dood. Ne? Also das Bier war drin. Ja, und da hat man doch noch gemerkt, so, es ist doch noch nicht so kuschelig mit dem Nordderby.
Ja, aber trotzdem, ne, was du halt auch meinst, ne, Wetter war geil, und dann letzten Endes, wenn du dann an dieser einen Stelle vorbei bist und dann aus der letzten Unterführung rauskommst, dann ist der Weg ja eigentlich ganz cool.
Ja.
So ein breiter Weg da an der Müllverbrennungsanlage vorbei.
Ja, ja, habe ich auch noch ein Foto gepostet bei Twitter von der Müllverbrennungsanlage, ja, ne, mit dem Wort, mit einem Wort drunter, Auswärtsspiel. Glaube, war der erfolgreichste Tweet meiner Twitter-Karriere. Ein Foto von der Müllverbrennung. Nö, ist schön.
Ja, aber man muss dann auf der anderen Seite auch mal sagen, also so abwicklungstechnisch war das schon sehr entspannt. Ne? Wir haben nicht lange angestanden, wir waren schnell drin, die Typen von der Security waren sehr nett. So.
Ja.
Und wir saßen echt sehr zackig auf unseren Plätzen und hatten dann dementsprechend genügend Zeit, unserer Feldstudie weiter Energie zu widmen.
Ja. Das Stadion, muss man ja auch neidlos anerkennen, natürlich kein Vergleich zu unserem, aber das ist ja an sich auch eigentlich ganz, ganz geil. Es kann ordentlich laut werden, das mit diesen drei Rängen finde ich auch ganz, ganz cool hingebaut. Gut, du meintest, das ist so ein bisschen, oder stimmt eigentlich auch, das ist so ein bisschen durchkonfektioniert, diese Arenen. Ne? Das ist im Prinzip wie mittlerweile, wenn du durch irgendeine Innenstadt gehst, da ist ein H&M und ein, genau. Ne? Wie heißen diese ganzen, und du weißt nicht, ist es Hannover oder Barcelona? Weil im Prinzip überall die gleichen, so sind diese Arenen halt auch, ne? Das ähnelt sich alles ein bisschen.
Aber um nochmal den Punkt Lautstärke aufzugreifen, ne, also klar, da wird es halt besonders laut in dem Laden, aber ich habe mir jetzt auch nochmal im Nachgang die Zusammenfassung von ARD und ZDF angeguckt.
Ja, ne? Ich auch ein paar Mal.
Ey, was wir da für ein Radau gemacht haben, ja. Alter, bei den Toren, wie laut das war, ne, und bei den großen Chancen, die wir hatten, hast du ja wirklich nur unseren Block gehört.
Richtig. Und
irre.
Ja, vor allem in der ersten Halbzeit wurde es dann doch recht still. Obwohl 25.000 waren ja zugelassen, ja. Was halt ein bisschen absurd war, dass sie dann natürlich Unterrang und den Mittelrang komplett besetzt haben und den kompletten Oberrang freigelassen. Ja, also so macht's dann auch keinen Sinn, ja. wenn du alle in zwei Drittel des Stadions reinstopfst. Ja, naja, okay.
Ja, und musikalisch und stadionmoderationstechnisch, ja.
Alter.
Die Mucke war halt schon auch sehr scooterig, ne?
Ja.
War das nicht sogar Scooter? Ich meine, bei HP Baxter wird es ja Sinn machen.
Das weiß ich nicht, aber das würde ich dem HSV zutrauen, dass sie sich von Scooter eine Vereinshymne schreiben lassen. aber Aufstieg, Aufstieg!
Hyper, hyper!
Ja, aber alles in allem lässt sich sagen, so eigentlich sind die Eckdaten, ne, Stadion und so bla bla bla, alles in Ordnung. Aber Alter, ich fasse nochmal den Weg dahin zusammen und ich bin heilfroh und ich weiß, warum ich kein HSV-Fan bin. Ganz ehrlich, das ist eine andere Welt.
Ja, eine andere Klientel, ne?
Ja, das klingt jetzt so arrogant, aber auch dieses Stadion da, wo du dann da hinfahren musst und diese Mucke drumrum und diese, oh, es geht gar nicht mal um die Leute, ne? Da gibt's auch von bis und so, ne? Das haben wir ja auch gemerkt bei uns im Blog, wenn man in der, sag ich mal, ein bisschen weiteren Radius zieht, waren ja auch von bis Leute, ja?
Ja.
So, das kann man ja jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle die Krone der Schöpfung sind, nur weil wir grünen Schall umhaben, ne? Aber dieses Ganze drumrum und diese ganze Art und Weise, dieser ganze Stil, das ist alles, ne.
Ja, ja, es ist einfach in sich schlüssig. Und auch wenn man irgendwie die letzten Jahre den Kontakt so ein bisschen verloren hat, weil es eben nicht diese regelmäßigen Berührungspunkte gab, dadurch, dass der HSV in der zweiten und wir in der ersten Liga waren, trotzdem weiß ich jedes Mal wieder, wenn diese Berührungspunkte dann wieder da sind, warum ich dann mir denke, ja, ich bin, ja, ich gehe doch lieber dann in mein Stadion, was im coolsten, mehr oder weniger im coolsten Stadtteil der Stadt liegt und zu Fuß zu erreichen ist und am Wasser liegt und ja.
Einfach in der Stadt ist. Ja. Ja. So, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich hatte ja auch diese gewisse Alters- oder sagen wir diese Abstiegsmilde, ja, die ja auch so, sage ich mal, zum vorsichtigen Dialog zwischen Werder und HSV-Fans ne, und ein bisschen dieses Runterschrauben dieser Häme. Und, aber also bei aller, also bis Sonntag habe ich gesagt, würde mich freuen, wenn auch der HSV aufsteigt. Ja? Werder, Pauli und der HSV. Mittlerweile muss ich sagen, auch wenn ich jetzt diese Äußerungen von dem Trainer Tim Walter und so überschieße, bis heute, ja, jetzt gönne ich es denen nicht mehr. Jetzt gönne ich denen wieder Platz 4. Tut mir
ja,
leid.
Ja, es war halt wirklich dann auch wieder so, einer dieser relativ bekannten Werder-Twitterer, der M. Kamp heißt der, glaube ich, der hat halt noch so ein geiles Video zusammengeschnitten mit den Aussagen von Tim Walter auf der Pressekonferenz und dann hat er diesen geilen Beaker von der Muppet Show da reingeschnitten, der immer so, mi, 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 mi,
nee, mi, mi.
Ja, stimmt.
Mimi.
Tut mir, das oh, ist, ich habe so gelacht.
Witzig,
ey.
So ja. Witzig, echt wirklich, danke dafür. Und ich habe das wirklich, das ist ja jetzt kein neuer Move, ne? Dieses Mimi,
ja.
Das, da gibt's
so
ja
gut.
Diese Collagen, gibt's jetzt zu allen möglichen Leuten, ne? Auch mit Uli Höhne und was ist so. Ja. Aber es hat mich so abgeholt in dem Moment.
Ja, total.
Weil auch was der da erzählt und wie, also ja. Das ist halt einfach wirklich. Ich fand das schon so ein bisschen erbärmlich. Und dann auch noch, wir wollen ja jetzt nicht über die Schiedsrichter, aber ja,
genau.
Was ist das denn für ein Satz? Entweder du sprichst drüber oder nicht und ja. Ne, so.
Tut mir leid, ne? Ich habe mir all die strittigen Szenen nochmal, du kannst die alle geben. Tut mir leid, ja. Das ist also von wegen dann beim ersten auch zu argumentieren, ja, aber also da ist die Regel ja unsinnig und der, ne, wo soll er denn mit der Hand? Der hat da nichts zu suchen, verdammt. Das pfeifen die seit einem halben Jahr genau immer so.
Exakt.
Wenn die Hand weg vom Körper ist und der Ball geht daran, dann ist das ein Handelfmeter.
Exakt.
Mann.
Genau so ist es. Und ich glaube, als wenn das andersrum gelaufen wäre, oder sagen wir so, wenn wir HSV-Fans wären, ne, dann wären wir auch, es hätte so geschmerzt, in einem Spiel so viele von diesen blöden Situationen ja. gegen sich zu haben und dann noch zu merken, dass die auch alle noch zu Recht gegen einen gepfiffen werden, weil es einfach die Regeln so sind. Ja. Und auch dieses denkst, ja, der hat ja noch nie Fußball gespielt, ne? Dann wüsste er auch das mal mit dem Arm und so. Da kann ich echt nur sagen, Mimi.
Ja, ja? Wirklich.
Weil wirklich, ja. Tut mir leid, aber wenn du den Ball im 16er mit der Hand, wo zumindest der Unterarm bewusst abgespreizt ist, ja, den Ball die Richtung veränderst im 16er und da so stehst, was ist denn das sonst als ein Elfmeter?
Ja, genau.
Okay, es ist ein verdammt dummer Elfmeter, aber es ist ein Elfmeter.
Ja, weißt du, muss man ja auch sagen, die Schüsse, über die wir sprechen, also Toprak und Weiser, sind beide Schüsse, die gehen aufs Tor, wenn die Hand da nicht dran ist. Ja, der Ball verändert halt klar seine Flugbahn dadurch.
Ja, genau. So, und der wird nicht angeschossen und nicht zurückgezogen und der liegt auch nicht am Körper, sondern, also tut mir leid, ne? Das ist vielleicht der Grund, warum man in so vielen Fußballspielen in den letzten Jahren wegen genau dieser Elfmetergefahr Verteidiger mit so Hände auf dem Rücken den Gegner attackieren, was so bescheuert aussieht, ja, und dir ja jetzt auch nicht im Zweikampf unbedingt einen Vorteil bringt, weil dir einfach das Gleichgewicht fehlt und das so. Aber genau deswegen machen Spieler das ja teilweise. So, und also dann da so zu kommen, ey, tut mir leid.
Und auch Glatzel nach dem Spiel, ne? Ja, alles gegen uns gelaufen heute mit den Schiedsrichterentscheidungen, so, ja, dann hör auf, Ömer Toprak bei einem Luftkampf in den gegnerischen Torwart zu schubsen.
Ja.
Dann wird das Tor auch anerkannt, du Dödel.
Auch da, und das fand ich auch ganz krass. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war in der Halbzeit, da warst du, glaube ich, pinkeln und Bier holen.
Ja, ne, kann gut sein.
Hast du Quittung mitgebracht, war ja Betriebsausflug, ne? Setzen wir von der Steuer ab.
Selbstverständlich. Gut. Die habe ich auch direkt aus der Betriebskasse genommen, das Geld.
Die große Brezel und 4 große Bier. Bitte, ich brauche aber eine Quittung. Ja. Das hast du gar nicht mitgekriegt.
Bewirtungsbeleg.
Ja, natürlich, ein Bewirtungsbeleg. Und ich gehe ja auch nicht so lange weg. Ist mir scheißegal, wie lange die Schlange hinter mir ist.
Ich möchte ihren Vorgesetzten sprechen.
Ich möchte ein Bewirtungsbeleg.
Ach was, ich möchte Tim Walter sprechen.
Auf jeden Fall haben diese beiden Stadionsprecher in der Halbzeitpause nochmal die Highlights gezeigt, ja, und kommentiert. Ja. Und wirklich in einer Art und Weise, wo du wirklich denkst, Alter, ne, also dass die wirklich, das lief halt auf den Leinwänden und die haben das wirklich als Fehlentscheidung und bewusst gegen den HSV gepfiffen dargestellt. Das war schon recht krass.
Ja. Das zurückgepfiffene Tor jetzt? Oder was? Ne, diesen Schubser von Glatzel gegen Toprak? Oder was meinst du?
Ja, also alle Situationen.
Ach so,
ne?
Okay.
Und wo es jedes Mal dann hieß, ja, und das ist ja auch, und das ist ja auch eine klare Fehlentscheidung und so. Und da hatte er das Publikum irgendwann so weit, dass die selbst bei dieser Situation mit Glatzel, wo er ja wirklich da, mit beiden Händen, ja, den Gegenspieler in, und die fallen nicht um und er boxt die auch nicht, er schlägt dir nicht ins Gesicht, ne? Aber er schiebt die so rein, dass es ein klares Foul ist.
Ja.
So, und wir haben ja auf der anderen Seite des Stadions den Pfiff schon gehört, bevor dann der Ball reingeschossen wird. Ja, also auch da wurde das Tor ja nicht nachträglich aberkannt, sondern das Spiel wurde ja schon vorher unterbrochen.
Und sowieso eine super Schiedsrichterleistung.
Muss ich auch sagen.
Also angesichts dieser Hitzigkeit und so, und er hat wirklich klar kommuniziert, fand ich auch ganz geil. Der hat irgendwie danach in einem Interview bei Sky ja auch noch gesagt, irgendwie, er bedanke sich bei allen Beteiligten, dass er immer das Gefühl hatte, seine Entscheidungen würden respektiert und trotz der hitzigen Situation habe er nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie unfair oder irgendwie aus dem Ruder gelaufen sei. Deswegen bedanke er sich bei allen Beteiligten. Hab ich so auch noch nicht gehört von dem Schiri.
Fand ich auch eine bemerkenswerte Aussage. Und ich glaube aber, wenn man sich das überlegt, wie viel Druck auf diesem Schiedsrichter lastet, auch wenn es in Anführungszeichen nur die zweite Liga ist, ne? Aber es ist das Nordderby. Du weißt, Sonntag 13:30 Uhr, jeder, der sich irgendwie für Fußball interessiert, sitzt vorm Fernseher, ja, wird ins Ausland übertragen und so weiter. Du hast die Tabellensituation und so weiter. Und du hast dann schon in der ersten Halbzeit mehrere Situationen, wo du mit Video Assistant, Referee etwas gegen das Heimteam entscheiden musst.
Ja.
Im Nachhinein, ja. Also, dass du da natürlich einen Druck verspürst, der muss auch immens sein, ja. Und dass es dann natürlich schon wichtig ist, also es gibt dann auch Spieler oder Mannschaften, die dann versuchen, weiter den Schiedsrichter zu verunsichern, ja.
Ja.
So, das fand ich schon bemerkenswert übrigens auch, dass er auch offen zugegeben hat. Es gab noch die Situation, auch in der ersten Halbzeit, wo es noch einen Elfmeter eigentlich hätte geben müssen.
Mit Weiser, ne?
Richtig.
Ja.
Ne? Was ja, glaube ich, auch recht, das tauchte dann in den Highlights nach dem Spiel, habe ich das fast nirgendwo mehr gesehen.
Ja.
Aber da sagte er, ja, war wohl offene Diskussion, aber gebe ich zu, wenn man vorher schon 2-3 Sachen gegen die Heimmannschaft so entscheiden musste, deswegen habe ich dann bei dieser 50-50-Situation, gucke ich es mir an oder nicht, habe ich es mir nicht angeguckt.
Ja.
Fand ich auch bemerkenswert, ey.
Ja, ja, und aber auch nachvollziehbar. Aber sind wir damit jetzt, also steigen wir jetzt in das Spiel ein? So auch immer im Draufgucken, wie das Spiel gelaufen ist? Damit? Ist doch eigentlich ein guter Einstieg.
Im Prinzip machen wir das ja schon, ne?
Ja, weil ich nämlich auch sagen muss, für mich vielleicht die stärkste Werder erste Halbzeit, an die ich mich erinnern kann. Ich war so beeindruckt von der Leistung in der ersten Halbzeit.
Ja.
Unfassbar. Und es ist genauso gekommen, wie wir gesagt haben, ne? Wie die bekloppt pressen.
Ja.
Und es hat super funktioniert. Sie haben ja so oft Ballgewinne gehabt, die für den HSV richtig gefährlich geworden sind. Können sich ja nicht beschweren, wenn es zur Halbzeit 3-0 steht.
Richtig. Da gab es, wie gesagt, die eine Elfmetersituation, die dann nicht mehr nachgeprüft wurde. Dann gab es die Riesenchance für Leo.
Die heuer Fernandes ja so krass hält, ey, Alter.
Ja, die man aber auch trotzdem reinmachen kann, natürlich.
Ja.
Ne? Also so ist es nicht. Wo Dux den Ball erobert hat, glaube ich, ne? Ja. Und ihn quer legt, auch genau, worauf du eben hinaus wolltest, aus so einer Pressing-Situation. Genau. Und dann gab es noch die zweite Situation, die Dux selber hat, ne? Wo er alleine durch die komplette Hälfte sich im Zweikampf behauptet.
Genau.
Und heuer Fernandes, tut mir leid, das fand ich fast noch stärker, das auch so gut macht, weil er einfach stehen bleibt.
Ja, und dann habe ich die Szene in den Zusammenfassungen gesehen, in den Wiederholungen, ne? Ey, Duxi muss den ja nur links vorbeischieben.
Ja.
Da kommt er ja nicht mehr ran, ne? Und er will ihn dann halt lupfen. Ja, okay, das ist halt Duxi, ne? Der will ihn dann.
Doch. Weiß ich nicht. Habe ich auch gedacht im Stadion, obwohl da haben wir uns auch schon kurz drüber, ich sag mal, gab es eine kleine Meinungsverschiedenheit, welche Chance jetzt größer war?
Ja.
Die von Duxi oder die von Leo? Ja.
Aber wir hatten, ja.
Nein, aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wo du auch meintest, den muss er doch machen, aber darfst halt nicht vergessen, ne? Der hat 30 Meter Zweikampf Körper gegen Körper hinter sich. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt
Zeit hat. Und deswegen versucht er den Lob oder was?
Nein, ich weiß gar nicht, ob er Zeit hat, überhaupt zu gucken, wo heuer Fernandes steht oder ob er aus dem Instinkt raus versucht, den zu lupfen, ja. Weil er denkt, heuer, der Torwart ist unten. Normalerweise. Das weiß ich nicht.
Ich nenne es die Milde des Derby-Siegers. Es ist mir dann letztendlich, aber ich fände es geiler, wenn er solche Sachen einfach generell etwas humorloser macht. Er ist dann aber auf der anderen Seite dieses Verspielte beschert uns dann halt eben auch so Traumtore wie seine Zirkeldinger in Knick und so, ne? Deswegen, wenn er dann solche vergibt, dann ist das halt so.
Ja, aber ich möchte ihn so ein bisschen in Schutz nehmen vor der Unterstellung in Anführungszeichen, ne? Das sei so ein bisschen verspielt und so einen leichten Anflug von Arroganz und zu schön. Glaube ich, in der Situation war das, glaube ich, nicht so, tut man ihm ein bisschen Unrecht, weil er ja nicht alleine vorm Tor stand und angespielt wird, sondern, wie gesagt, ja auch noch einen Verteidiger im Nacken hatte.
Ja.
Egal.
Aber so, wir hatten ja noch die Riesenchance von Groß, den er auch richtig gut macht, ne? Zweite Reihe, 20 Meter und ihn ganz knapp am Pfosten vorbeisetzt.
Ja, mit rechts, ja.
Ja, genau, macht er auch gut. Ja, unterm Strich und einfach wirklich irre viele Ballgewinne und wo der HSV sich ja wirklich genötigt sah, den Ball lang zu kloppen. Einfach weil sie so Druck gekriegt haben, schon am eigenen 16er. Das fand ich bärenstark. Wirklich
naja,
gut.
Ja, lang kloppen. Ich hatte eher das, also sie haben ja bis zum Get-No, obwohl sie wussten, dass, wie sagte Frank Baumann, Ole Werner in der ersten Reihe, eine taktische Meisterleistung. Ja,
ja.
Wie du eben meintest, ne, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen ausgiebiger drüber sprechen. Denn sie haben ja immer weitergemacht mit ihrem Tiki-Taka im eigenen Fünfer. Obwohl sie, ich glaube sogar ein langer Ball hätte denen mal ganz gut getan zwischendurch.
Naja, mit langem Ball meine ich halt für sie untypisch, den Ball außer Bedrängnis am eigenen 16er irgendwie relativ lang an die Mittellinie zu spielen.
Ja,
weil das, so sind ja die Ballgewinne entstanden. So ist ja zum Beispiel auch diese eine Chance von Duxch, wo er ihn lupft, ist genau so entstanden, weil auf Druck der Ball in den Mittelkreis gespielt wird vom eigenen 16er und da dann Werder-Spieler reinfunkt.
Richtig.
Dazwischen.
Richtig, ja. Ne? Und teilweise haben wir die Bälle ja sogar noch früher gewonnen, fast am gegnerischen 16er, ne? Dass wir so geil gepresst haben, dass wir die in der Ecke gedrängt haben.
Ja, genau.
Ne? Und da schon teilweise den Ball geholt haben, wie die Chance von Bittencourt zum Beispiel entstanden ist, ne? So, aber taktische Meisterleistung, ja. Ja. War ja. es wirklich.
Ja. Ne? War echt beeindruckt und halt einfach auch wirklich die ganzen Chancen, die wir hatten und wie wir auch im Block mitgegangen sind und wie das die Stimmung im Block auch gepusht hat und so. Wie wir eskaliert sind, als Leo das Ding per Kopf über die Linie drückt, weil wir das Abseits nicht gesehen hatten, ne? Und wir dann erstmal überhaupt nicht wussten, was ist denn da jetzt los? Huch, Elfmeter, warum denn das und so? War einfach, die Dramaturgie war einfach auch geil und die Stimmung war einfach auch geil. Es hat echt Spaß gemacht.
Ey, VAR, wenn du im Stadion bist, ist ja wirklich ein Albtraum.
Ey, hör bloß auf, ey. Ich hasse das.
Es sind 5 Tore gefallen in diesem Spiel, ja? Ein einziges war unstrittig und man konnte sich auch wirklich spontan freuen. Ja? Das war das Ding von Dux, zweite Halbzeit, sprechen wir gleich drüber. Ja?
Und wie viele sind gefallen und nicht anerkannt worden? Ne? Das waren doch auch 2 oder 3?
Der
HSV hat, glaube ich, 3 Tore gemacht, die nicht anerkannt wurden. Ne? Eins in der ersten Halbzeit, das Foul gegen Toprak.
Ja, genau.
Okay. Und dann waren in der Schlussphase auch nochmal 2.
Ja, die hatten ja noch kurz vor Abpfiff das 3-3 gemacht eigentlich, wo es eine Fußspitze.
Ja, und Kittel. Ey, und das war ja das Tor von Kittel, ne? Ey, der Pass von Heuer Fernandes. Alter!
Ja.
Der Spielmacher, ey.
Ja, exakt.
Naja.
Aber lass uns da nochmal einhaken, nochmal ein bisschen auf die Taktik und auch auf die Aufstellung gucken, ja,
ja.
Und über diese beeindruckende erste Halbzeit sprechen. Also dieses Pressing und auch wie sie gepresst haben, wie viele Spieler zuständig waren und welche Räume sie unter Druck gesetzt haben, ja, da lagen wir mit unserer Prognose ziemlich gut.
Ja, fand ich, genau. Und auch mit den Leuten, die da vorrangig ins Pressing eingebunden sind, ne? War genau diese Viererreihe. Das Einzige, ich war ehrlicherweise davon ausgegangen, dass sie das nicht wirklich versuchen, die erste Halbzeit praktisch komplett durchzuziehen. Da war ich echt beeindruckt von, weil sie haben ja wirklich praktisch nirgendwo Luft gelassen.
Ja, sie haben sich allerdings zwischendurch ab und zu mal Pausen gegönnt. Ja,
mussten sie auch.
Ja. Was du auch musst, ja, du kannst das nicht so durchspielen, weil irgendwann flutscht man Ball durch. Und da haben sie aber dann den HSV kommen lassen und standen wirklich sehr tief hinten drin, alle in der eigenen Hälfte. Und da hat sich der HSV auch schwer getan. Der HSV hatte im Prinzip eine Chance in der ersten Halbzeit und das war in der 45. in dieses Ding von Glatzel, wo einmal Jatta durchgekommen ist auf dem rechten Flügel und der auch genauso gut reingehen kann und dann wären wir mit 1-1 in die Pause gegangen und das hätte echt wehgetan nach der ersten Halbzeit. Ja. Na gut, dann haben wir es irgendwie 45 Sekunden nach Wiederanpfiff gekriegt, aber das war schon wirklich bezeichnend, dass der HSV sich nichts erspielen konnte. Nichts.
Ja, und wir hatten ja vermutet, dass das Toprak-Glatzel ein Duell wird, aber es war ja wirklich Veljkovic-Glatzel, ne?
Ja, teilweise aber auch Toprak, ne? Je nachdem. Aber sie haben halt wirklich konsequent Manndeckung gespielt hinten. Sie haben Glatzel verfolgt, immer einer. Und ein anderer war frei. Meistens war Toprak frei und meine ich schon zu dir im Stadion, da ein bisschen Rune Bratzel-Style als Libero. Ja,
und auch wieder ein Turm, ne? Ey, der war wirklich wieder so souverän, ey, Alter.
Ich fand ihn so, und mir ist das Herz aufgegangen, dass er dann nach dem Spiel vor unserer Kurve.
Ja. Auch, der erste ist, der da hinrutscht, ne?
Ja, aber auch von der Mannschaft dann am Ende nach vorne geschickt wird, ne, um die Fans zu animieren, weil die ganze Mannschaft sagt, Alter, der Papa hat es hinten wieder gerichtet.
Ja. Immer auf den Zaun.
Ey, ich fand ihn wirklich, und man hat ihm auch angemerkt, es war ja sein erstes Derby, ja, wie ihm das Spaß gemacht hat und die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer bei uns bleibt, ist durch dieses Derby, glaube ich, ey, um 10% mindestens gestiegen.
Also wenn wir hochgehen, auf jeden Fall.
Das glaube ich so auch. Viel Liebe, wie man bei ihm gemerkt hat, wie der rauskam nach dem Spiel und wie viel Glück und Euphorie irgendwie da, ne, und er sagte, habe ich in der Deichstube gelesen, wie geil ist das denn, von 20.000 ausgepfiffen zu werden und trotzdem zu gewinnen, ey, da denkst du ja, geil, das ist ja Tim Wiese mit Gehirn.
Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, in der Summe wirklich einfach ein, würde ich fast sagen, ein perfekter Tag. Und dann abends nach Hause zu kommen und dann abends in Social Media auch noch diese ganzen Videos zu sehen vom Ultra-Empfang der Mannschaft abends am Weserstadion, wo alle dann wirklich singend und tanzend und hüpfend noch irgendwie gemeinsam den Derby-Sieg feiern, ging mir das Herz auf.
Ey, mein kleines Herz, wenn es nicht eh schon den ganzen Tag bis zum Anschlag gepocht hätte, also wirklich auch, ne, nochmal vielen Dank an das Team, ja, dass wir uns diesen geilen Nachmittag, diesen sorgenfreien, ne, und mit Nebensächlichkeiten und Sonnenschein vollgestopften Nachmittag für große, kleine Jungs geschenkt habt.
Ja. Und auch vielen Dank für einen sehr interessanten Rückweg vom Stadion in die Stadt.
Auch das hatten wir. Nein, aber lass uns doch mal kurz über diese Videos sprechen. Wie geil diese Party da, das ist doch am Stadion dann, ne? Ich habe also zwei Videos sind mir vor allem im Kopf geblieben. Einmal Margot Friedl hat, glaube ich, im Bus gefilmt. Instagram, da bin ich ja nicht, aber das landete dann über Umwegen hier auch Verde Bianco Pazzo. Vielen Dank nochmal, Jungs. Landete das dann auch auf Twitter, wie er filmt von der Ankunft in Bremen am Weserstadion. Die Mannschaft im Bus, Derby-Sieger, ne? Und die Stimmung drin, fast so geil wie draußen. Und ich glaube, es ist Leo hinten im Bus, hörst du immer einen schreien, immer die Tür auf, immer die Tür auf, ich will raus. Ja. Ich glaube, das war Leo.
Und Leo ist, glaube ich, auch der auf den anderen Videos mit Megafon vorne weghüpft und immer diesen Song anstimmt mit Duxus on Fire und so, ne? Ich frage mich gerade, ob Ole Werner auf der Rückfahrt einen Kasten Bier hinten in Gang gestellt hat.
Ole Werner war ja fast, also das war ja, glaube ich, Gefühlsausbruch für seine Verhältnisse.
Ey, stolz wie Bolle, oder?
Ey, und wirklich rote Bäckchen, sag ich mal. Bäckchen. Und auch, dass sich ein Typ wie Frank Baumann, sag ich mal, der ja nun auch nicht gerade
das Herz auf der Zunge trägt.
Richtig. Und auch, ich sag mal, nicht gerade für seine Gefühlsausbrüche bekannt ist und auch nicht für große Worte. Ne? Ja. Wenn der sagt, taktische Meisterleistung, wirklich.
Wer will ihm widersprechen?
Wirklich beeindruckend. Und ich sage jetzt als Hobby-Küchenpsychologe, dass von Tim Walter, im HSV-Trainer, der Schiedsrichter, aber der hat ja auch daran lag, dass der das nicht verknusen konnte, dass Ole ihm taktisch die Hosen runtergezogen hat in der ersten Halbzeit.
Ja, das glaube ich auch. Und ein Gesamtbild entsteht dann ja aber auch eben nochmal durch die zweite Halbzeit, weil in der zweiten Halbzeit muss man dann halt auch mal sagen, wir waren unterlegen, ne? Also zweite Halbzeit hat der HSV ja wirklich so uns mit dem Hintern an die Wand genagelt.
Ja.
Dass wir, aber das ist, und das ist dann halt eben auch so ein Punkt, wo ich sage, ne, ey, das macht erst so dieses Komplettgefühl von Stolz auf die Mannschaft auch wirklich komplett, weil zum ungünstigsten Zeitpunkt erst den Ausgleich zu kassieren, direkt wiederzukommen mit dem Elfmeter und den Anschluss in der 80. auf fremdem Platz beim Duell Erster gegen Zweiter zu kassieren und das Ding dann wegzuverteidigen. Klar, mit ein bisschen Glück, ne? Aber im Großen und Ganzen ja wirklich wegzukämpfen, ist halt auch Teil des Ganzen, das mich sagen lässt, ey, wie stolz ich auf diese Truppe bin.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ne, wir hatten, klar, also in der zweiten Halbzeit hatte der HSV deutlich mehr Ballbesitz und Feldüberlegenheit. Ja? So. Aber wie oft haben wir gesagt, im Stadion während der zweiten Halbzeit, die Spieler laufen alle quer im Spielaufbau. Ja. Werder hat dann weniger gepresst oder nur noch punktuell gepresst. So, immer mal so phasenweise, wie ja zum Beispiel auch dann das dritte Tor von Duxch, da holt er sich ja selber den Ball an der Außenlinie und leitet
gegen Jatta.
Richtig, und leitet das Tor ein, nämlich genau mit so einer, von Ole Werner vorhergesehenen, Situation, nämlich genau im richtigen Moment diesen Raum zu besetzen, da den Spieler zu isolieren. Ja, ja. Und auch schon alleine schon dafür zu sorgen, dass Jatta, der eigentlich rechte Flügelstürmer ganz vorne, in dem Moment fast der letzte Mann war, weil durch das Tim Walter-System sich alles verschoben hatte, die ihre Ordnung verloren hatten, Jatta nicht gerade der, im Spielaufbau
der Ballschlepper
sicherste Spieler ist, ja, und auch fremd auf dieser Position ist, so, und genau da dann zu attackieren, da den Ball zu gewinnen, so, und welche Chancen hatte der HSV? Gut, kurz vor Ende das Ding, was abseits war, was sonst das 3-3 gewesen wäre, aber so viele hundertprozentige.
Ja, den Kopfball von Glatzel, ne, dann hatten sie
2-3 hat Pavlenka
ne? Also, entschärft, genau.
Genau, also das muss irgendwie kurz vor und kurz nach der Geburt seines Kindes gewesen sein.
Ja, stimmt, der ist ja Papa geworden.
Herzlichen Glückwunsch, Pavlas.
Ja, wirklich. Ja, und
die kleine Derby Marie. Derby Marie heißt sie, glaube ich. Ne?
Wenn es ein Junge geworden wäre, hätte er Robert geheißen.
Oder Ole.
Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen zum ach so, genau. Was für mich aber eigentlich die stärkste Szene an dem 3-1 war für mich ja die Bewegung von Rapp, ne? Weil er läuft kurz vor der Flanke von Schmied, Duxch gibt den Ball ja an Schmied weiter, Schmied spielt den Ball in 16er. Richtig. Und er läuft ja zusammen mit seinem Gegenspieler Schulter an Schulter in den 16er. Richtig. Und bewegt sich dann so komisch von dem weg.
Richtig. Ne?
Also bleibt kurz stehen, lässt ihn vorbeilaufen und geht hinter seinem Rücken einen Schritt in die Mitte und kriegt den Ball da blank.
Richtig.
Und dann legt er ihn so geil zurück.
Ja.
Ja, genau. Und legt ihn so gut zurück. Und wie Duxch den macht, ne, ey, das tut mir leid, das können nicht viele. Nee. Aus 23 Metern ohne Druck den Ball so zu legen, ey. Pff.
Ja. So, aber Rapp macht das super. Ja,
ja.
Genau, mit so einer Bewegung, die kennt man sonst von Mittelstürmern bei einer Ecke, weißt du, wo du dann plötzlich stehen bleibst und den Schritt zurückgehst, kurzer Schubser und dann hast du deine Sekunde und er hat den Kopf oben, legt ihn zurück, okay, alles gut gemacht, ne, aber auch wenn es gut gemacht war, das ist jetzt nicht so, dass er damit jetzt eine hundertprozentige Torschance kreiert hätte, sondern also diesen Ball so zu machen, das ist wirklich mit der Seite.
Mit Überlegung, ne? Und du wirklich in Zeitlupe.
Ja, den schiebt er mit der Seite aus 25 Metern, wo du denkst, das kann eigentlich aus der Entfernung bei einem Bundesliga-Torwart, kann der Ball nicht reingehen. Aber der wird immer länger und ist so platziert.
Ja, dass Heuer-Fenders nicht mal eine Chance hat, ranzukommen.
Ja.
Ja. Aber wirklich, also bemerkenswert und wie wir abgegangen sind, als er diese Bude macht, ne? Ey.
Ja.
Ah, ja. Auch wenn ich jetzt nochmal so die letzten 48 Stunden Revue passieren lasse, ne, ey, das geht einfach alles runter wie Öl. Das ist einfach, es ist so ein gutes Gefühl. Und tut mir leid, für mich ist das ein riesiger Schritt, wenn nicht der große Schritt in Richtung Aufstieg gewesen. Ich glaube wirklich, dass das für den Kopf so ein Riesending war, dass du weißt, dass du selbst in der Crunch-Time, ja, in der Lage bist zu bestehen und zu gewinnen und auch ungünstige Spielverläufe trotzdem wegzuatmen.
Ja.
Und ich glaube, das wird Gold wert sein für all das, was jetzt kommt.
Ja. Und dass du Ömer Toprak Eier aus Stahl hast und es fast schon geil findest, wenn dich 20.000 Leute auspfeifen und du trotzdem gewinnst.
Ja, ja,
exakt, genau so ist es. Tabellarisch ist es ja auch durchaus ein Schritt gewesen, weil da jetzt zum ersten Mal doch ein kleines Pölsterchen ist auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.
Ja. Genau. HSV ist Vierter und wir haben 4 Punkte auf den HSV.
HSV ist Vierter?
Ja, genau. HSV ist Vierter.
Bist du ein kleiner Derby-Verlierer?
Und was man ja jetzt auch nicht vergessen darf, ne, jetzt kommen die Fans wieder. Jetzt kann halt eben dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen Darmstadt dann wahrscheinlich, übrigens, kommst du eigentlich mit gegen Darmstadt?
Jetzt ist doch aber erstmal gegen Dresden.
Ja, ja, aber da sind ja noch in Anführungsstrichen nur 25 erlaubt, aber gegen Darmstadt wird es ja wahrscheinlich wieder ausgelastet werden dürfen.
Ja,
so wie es aussieht.
also ich habe ja, liebe Grüße, Jens nochmal, ne?
Ja.
Muss ich auf dessen Ticket würde ich ja sozusagen.
Genau.
Ja, allerdings müsste ich das als Betriebsausflug deklarieren und die Fahrt. Ja,
und die, wende dich an unsere Buchhaltung.
Und die Fahrtkosten abrechnen.
Ja. Ne? Das kriegst du hin.
Das ist, ja, das ist natürlich klar. Ja, in die, wende ich mich mal an die Wurm Podcast Inc. Spesenabteilung.
Aber das meine ich, ne? Jetzt kommt halt eben dann auch so dieser Emo. Aspekt nochmal wieder dazu, ne? Und hinten raus kann dann auch ein volles Weserstadion möglicherweise auch nochmal wieder 2, 3, 4% mehr bedeuten für Leistung da, wo es notwendig wird. Ey, jetzt, ich habe jetzt so einen Bock auf das Saisonfinale, ey. Jetzt sind es noch 10 Spiele, ne?
Oder? Ja.
Ja. Oh, ja. 10 Spiele.
Ja, Alter. Wir steigen auf, oder nicht?
Also, ich habe so oft diesen einen Satz gehört nach dem Spiel in den Interviews. Wir haben es jetzt selbst in der Hand. Ja, okay, ja, mach was draus.
Gut, wir haben es vom ersten Spieltag an selbst in der Hand. Wer hat es
ja, denn nein, sonst aber in der damit, Hand? Was ist denn das für ja, aber Sie meinen damit doch, dass Sie jetzt nicht mehr hinterherrennen müssen, sondern es jetzt quasi diktieren können. Jetzt sind Sie selber schuld, wenn Sie es nicht schaffen. Aber jetzt sind Sie nicht mehr auf die anderen angewiesen.
Ja gut, okay, gewinnen musst du trotzdem, ne? Aber also ja. Du musst doch jetzt auch sagen, finde ich, als Verein, ne? Also jetzt noch, wir wollen uns eine gute Ausgangsposition haben, ja, aber ganz ehrlich, das muss doch jetzt auch der Anspruch sein.
Ja, aber Ole Werner ist sich immer noch nicht zu schade zu sagen, wir gucken jetzt nur auf Dresden. Ja. Jetzt müssen wir den Erfolg von Hamburg, der ist nichts wert, wenn wir gegen Dresden nicht gewinnen.
Ich werde.
Oh doch, Herr Werner, der ist was wert.
Der ist so viel
auch wenn
wert.
Wir gegen Dresden nicht gewinnen.
Ja, in dem Zusammenhang auch nochmal eben, können wir kurz mal aufklären, warum wir erst am Dienstag aufzeichnen und warum ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, ne? An dem Sonntag, wo wir so durchgesurft sind durch diesen großartigen Tag. Wolltest du noch was zur Rückfahrt erzählen eigentlich? Rückweg vom
nö.
Stadion hattest du, da hatte ich
nö,
dich
mal
da, wieder
da, unterbrochen. Hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Auf jeden Fall.
Ich kenne einige Leute, die uns dafür danken werden.
Ja, aber du hast ja auch an dem Tag meine Freunde Ferde e Bianco Pazzo kennengelernt, ja. Vom Fanclub, denen wir die Tickets zu verdanken haben. Super Jungs, oder?
Ja, großartig. Nicht umsonst danach ja noch kurz wenigstens einen kleinen Zwischenstopp in der Kneipe gemacht. Ja. Alles gut.
Für dich war es ein kleiner
sehr kurzweiliger Nachmittag mit interessanten neuen Bekanntschaften.
Richtig. Spitzenjungs. Aber dann bist du nach Hause gefahren und da, ich sag mal, es war Schrödingers Katze, war immer noch, galt noch, ja, die Theorie, aber ich sag mal, es verschob sich so langsam Richtung Tod. Und dann hab ich dir sonntagsabends irgendwann um 10 noch geschrieben. Also, wollen wir nicht jetzt aufzeichnen?
Ja.
Wollen wir nicht jetzt die Folge machen? So. Hast du Gott sei Dank gesagt, nein, ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig.
Ja, genau, genau.
Ne?
So. Ich lieg schon. Ich hab schon nur noch meine Unabüchs und ein Trägerunterhemd an mit einem Bierfleck drauf.
Ich hatte auch gar keine Stimme mehr, was ich auf meine leidenschaftlichen Fangesänge und meine Pöbeleien geschoben hatte im Stadion. Allerdings stellte sich dann raus gestern und heute, ich habe eine verdammte Erkältung abgeholt.
Ja, das kommt davon, wenn man nur in Unterhose durch den Block rennt.
Ja, entschuldige, du hast gesagt, ich soll keine Fanutensilien tragen.
Ja, da hast du sie einfach komplett abgelegt.
Aber mein Werder Bremen Arschgeweih, das hast du nicht erwähnt.
Ja, nee, so. Aber das ist, ich habe auch nicht hingeguckt.
Ja. Gestern Montag warst du komplett arbeitstechnisch eingespannt. Ja, ich war ein bisschen angeschlagen. Dann wollten wir heute früh, Dienstag früh, da war ich dann irgendwie gesundheitlich, hat es mich echt nochmal richtig gerissen, dass du mich dann geweckt hast, weil ich nochmal eingeschlafen bin auch irgendwann.
Tut mir leid.
Aber Stand jetzt, muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz gut, das jetzt mit so ein bisschen Abstand zu machen.
Wollte ich sagen, mit etwas Abstand nochmal drauf zu gucken, ja, okay.
Weil was hätten wir Sonntagabend erzählt, was nicht alle ohnehin schon gewusst hätten, dass wir die Nummer 1 im Noden sind und überhaupt die Geilsten. das hätten die auch so gewusst. So. Und jetzt ist Dienstagabend und das Schöne ist, wir sind immer noch die Nummer 1 im Norden und irgendwie immer noch die Geilste. Ja. Das ist doch geil.
Und Tabellenführer und es fühlt sich immer noch total gut an und mittlerweile sind auch noch irgendwie immer mehr weitere Videos aufgetaucht über feiernde Mannschaft und feiernde Fans und so. Es zeichnet sich ein Gesamtbild, das ziemlich viel richtig aussehen lässt und ziemlich viel Gutes hoffen lässt. So. Deswegen, ich feiere das alles einfach nur noch komplett ab und jetzt kommt am Wochenende, kommt Dresden. Mal gucken, ob das ein Reality-Check wird.
Darüber sprechen wir gleich. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Nordderby, wenn du noch 4,5 Minuten hast.
Ja klar.
Unsere Tipps müssen wir noch abgleichen. Ja. Wir waren beide in der Nähe, sag ich mal.
Naja, ich nicht. Ich hatte 4-6 getippt.
Ja.
Aber immerhin Sieg.
Immerhin Auswärtssieg und das ist jetzt halt doppelt so viel Tore auf jeder Seite. Aber 4-6 war auch während des Spiels, meinte ich zu dir doch irgendwann auch mal, das ist gar nicht so unrealistisch.
Ja. Ja. Auch Sätze, die man vor einem halben Jahr noch nicht geglaubt hätte.
Die geilen Eishockey-Ergebnisse.
Ja. Und dein 3-3 war ja auch, ich war Gott froh, dass du nicht recht behalten hast mit dem Abseitstor in letzter Minute.
War im Prinzip kein schlechter Tipp, ne? Also, ja. Wie gesagt, ich verzichte ich auch auf Ruhm und Ehre der richtigen Vorhersage und nehme den Auswärtssieg. Aber hatte ich es im Kopf, als der Ausgleich dann doch noch fiel und das haarscharf abseits war. Dass ich so dachte, nein, ich bin Cassandra. Cassandra.
Ja, genau. Nostradamus.
Ja. Okay, wer kriegt den Punkt für den besseren Tipp?
Du.
Nee, du hast doch den Sieg getippt.
Ja, aber du warst dann näher dran.
Ach, Schatz, ich liebe dich.
Ja, genau. Jetzt erstmal 20 Minuten streiten, wer Unrecht hat.
Ich teile meinen letzten Tipp mit dir. Und mein letztes Hemd.
Und rate die Aufstellung.
Eindeutig ich.
Ja.
Weil Ole Werner genau das gemacht hat, was wir gehofft hatten, nämlich nicht nervös zu werden und die Grundordnung zu ändern und auf den Gegner zu reagieren, sondern seine stärkste Elf draufgeschickt hat, mehr oder weniger die Stammelf. Die einzige offene Frage, über die wir diskutiert hatten, die wir anders eingeschätzt hatten, war rechts Weiser oder rechts Agu.
Ja, genau. Und das war Weiser und der war auch wieder gut.
Richtig.
Ja.
Ich fand ihn in der ersten Halbzeit hat er, ne, und das ist eigentlich die Vorhersage, über die ich mich am meisten freue, dass ich die richtig gemacht habe in der letzten Ausgabe. Nämlich, dass er, glaube ich, dass genau das passiert ist, was ich gehofft hatte, dass Weiser kommt und dafür sorgt, dass diese Ballgewinne, die wir uns dann mit harter Arbeit erpressen, dass du da jemanden hast, der spielerische Lösungen hat, um dann diese Räume auch zu nutzen. Und ich fand ihn in der ersten Halbzeit, da hat er ja praktisch vor unserer Nase gespielt, auf der Seite, fand ich das wirklich großartig, wie er das gemacht hat. Ja.
Und ein ums andere Mal auch einfach immer gefährlich im 16er aufgetaucht, ne? Und immer so eine Wandoption für gefährliches Flügelspiel gewesen. So. Ich fand ihn auch echt gut.
Immer beteiligt. Es ging viel über die rechte Seite in der ersten Halbzeit, ne? Und da war er eben in die Kombination immer eingebunden. Defensiv hinten auf seiner Seite in der ersten Halbzeit nichts passiert. Nichts.
Ja.
Ja, sein Gegenspieler in der Halbzeit ausgewechselt.
Ali Du ausgewechselt in der Halbzeit, genau. Ja.
Richtig, und da ist Walter dann nämlich nervös geworden und hat gesehen, ich komme da so nicht durch, weil nämlich auch eine andere Vorhersage, Gott sei Dank, sich erfüllt hat, dass nämlich Friedl und Veljkovic die Außenverteidiger super unterstützt haben.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen, weil das hat man wirklich gerade in der ersten Halbzeit so oft gesehen und Veljkovic auch 2-3 Mal wirklich, also im Feuerwehreinsatz. Und das hat aber alles super funktioniert, also echt gut.
Richtig. Jung hatte sogar ein paar mehr Probleme und der war auch am Ende dann auf seiner Seite hinten links, wo ich nochmal Friedl rausheben möchte, der recht unauffällig gespielt, aber so saustark gespielt hat, weil er immer wieder diese Räume zugemacht hat. Jung geholfen hat und Jung war wirklich, also die letzten Minuten
Ja, komplett wie so ein Maikäfer auf dem Rücken.
Aber wirklich.
Aber hat sich halt wirklich auch den Hintern aufgerissen, ne? Also wirklich sich so angestrengt, sich so reingehauen.
Richtig.
Und ich fand ihn auch gut. Er war Teil einer wirklich gut funktionierenden Abwehr, die gerade hinten raus nochmal so gefightet hat.
Ja, der hatte richtig Arbeit da, genau wie man Grosso rausheben muss wieder, ne? Der in der ersten Hälfte Kittel komplett aus dem Spiel genommen hat. Und der HSV hat dann ja in der Halbzeit ein bisschen umgebaut, hat den Alidou rausgenommen und einen anderen Spieler gebracht, Georgia Chakvidadze oder irgendwie so.
Diesen geliehenen, ne? Von Genk, glaube ich.
Der dann auch den Ausgleich mit vorbereitet hat, der aber viel mehr sich in die Mitte orientiert hat.
Ja, genau.
Der HSV dann praktisch die Seite da ein bisschen aufgegeben hat und um überhaupt mal in der Mitte durchzukommen, um Kittel zu unterstützen. Weil in der ersten Halbzeit wir das alles geil zugestellt haben. Ey. Auch dank Leo und Schmid, die ja auch gelaufen sind.
Ja. Wie die Bekloppten. Und das zweite Tor vom HSV fällt ja sogar noch in einer eigentlich echt grob unfairen Situation, ne? Weil Duxch verletzt am Mittelkreis lag und sie den Ball nicht rausgespielt haben, obwohl er da lange lag. Und dann machen sie die Bude, ne?
Ja, allerdings muss man sagen, Duxch lag da auch schon, da hatten wir noch den Ball und haben erstmal versucht, noch zum Tor zu kommen und haben auch weitergespielt.
Ah, das weiß ich nicht mehr. Okay.
Weil es gab Aussicht auf eine kleine Chance und Werder hat erstmal weitergespielt. Okay. Und dann den Ball verloren am gegnerischen 16er oder im gegnerischen Strafraum und dann hat der HSV halt auch weitergespielt. Ja, da muss man sagen, ne? So. Aber trotzdem war es das vierte von fünf Toren sozusagen, was irgendwie so einen leichten Beigeschmack hatte.
Ja, und während ich direkt nach dem Spiel noch zwei unterschiedliche Überschriften las, mit bei Duxch ist es nicht so schlimm, bis hin zu Schienbeinprellung, mal gucken, ob er überhaupt gegen Dresden spielen kann, würde ich jetzt einfach mal aus reinem Uneigennutz hoffen und glauben, dass es nicht so schlimm ist.
Duxch ist on fire.
Ja.
Alle sind on fire.
Terrified.
Ja. Alle sind on fire. Alle sind
also
on fire.
Ich auf jeden Fall und das wird auch noch ein bisschen so bleiben.
Ja, ey, und wie gesagt, wenn wir euch allen jetzt noch die Möglichkeit geben, dieses Gefühl noch zwei Tage zu ziehen, so bis Donnerstag. Ja,
ja genau.
Wenn ihr das hört, dann
Dann ist der Übergang in die Vorfreude auf Dresden praktisch nahtlos.
Freuen wir uns. Umso mehr. Ja, Dresden, ne? Wollen wir darüber sprechen?
Ja, lass uns da nochmal drauf gucken. Haben heute ihren Trainer entlassen.
Ja, was ja dann im Prinzip. Und haben Sie schon einen Nachfolger?
Ja, nee, sie haben jetzt einen Interims. Übernimmt die Betreuung der Co., dessen Namen ja entfallen ist.
Christian Brandt.
Gelesen habe ich ihn.
Christian Brandt kommt.
Mal gucken, ob das jetzt wirklich den Effekt hat, aber muss man dann halt eben, denke ich, auch sagen, als Aufsteiger müssen wir mittlerweile das Selbstverständnis haben, dass da auch ein Trainerwechsel jetzt nicht keine großen Bäume ausreißt, auch wenn möglicherweise die taktische Ausrichtung dann so kurz vor dem Spiel eine andere sein wird und man sich dann schwieriger darauf vorbereiten kann, aber mit individueller Klasse sollte man da auch eine Menge reißen können, hoffe ich. Oder?
Ja, also auf dem Papier, ne, Dresden völlig verunsicherte Mannschaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer undankbar, gegen eine Mannschaft zu spielen, die gerade einen Trainer gewechselt hat.
Ja.
So, weil wie du sagst, du weißt nicht, ne, also beim Stammtrainer sozusagen kannst du dich darauf vorbereiten, du weißt, welches System der spielt, ne, welche Spieler wo, wie die taktische Ausrichtung ist, wo die Schwäche und so weiter, ja. So, kommt ein neuer Trainer, das ist ja eine Wundertüte, du weißt ja nix, da können ja ganz andere Spieler plötzlich sein, ein anderes System, da kann dieser Effekt in der Mannschaft sein, den du häufig beobachtest, dass sich die Spieler wieder Mühe geben, weil sie eine neue Chance wittern, oder weil sie vielleicht den Trainer auch mit abgesägt haben und sich jetzt beweisen müssen. So, du hast ja ganz häufig erstmal eine Positivreaktion und neue Kräfte, die freigesetzt werden. Jetzt zuletzt auch zu sehen, zum Beispiel in Düsseldorf. Ja, die Tune kommt und gewinnt seine ersten beiden Spiele. Und ich glaube sogar gegen namhafte Gegner, Schalke unter anderem, glaube ich. Ja.
Mhm.
So. in Dresden, wenn es jetzt der Co-Trainer Interims-Dings ist, dann spricht das nicht dafür, dass da eine neue Energie freigesetzt wird, sondern eher, dass die Verunsicherung noch größer wird.
Ja, und es wäre strategisch, glaube ich auch, und das haben wir in den vergangenen Jahren in der Bundesliga auch immer wieder erlebt, wäre strategisch einfach unklug, den neuen Trainer zu installieren, ausgerechnet vor dem Spiel gegen einen der souveränsten oder gegen eines der souveränsten Teams der Liga, wo du eigentlich im Normalfall von der Niederlage ausgehen musst.
Aber ist es dann nicht eigentlich klug, den Wechsel jetzt zu machen? Weil aus Dresdens Sicht, du hast ja keinerlei Druck dann auswärts, wie du sagst, beim besten Team der Liga, wo du eh keine Punkte eingeplant hast. Also schützt doch den neuen Trainer sozusagen und lass den da starten und nicht irgendwie eine Woche später im 6-Punkte-Spiel gegen Sandhausen zum Beispiel. Ja? Ich weiß jetzt nicht, gegen wen die spielen, aber weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
ja,
vielleicht ist es aber auch gar nicht so unklug.
Ich glaube, das Argument ist dann auf der anderen Seite aber eben auch, kannst du natürlich auch den neuen Trainereffekt irgendwie komplett zerschießen, indem du dann im ersten Spiel gleich eine Rolle kriegst und dann erstmal Aufbauarbeit leisten musst, weil du irgendwie, keine Ahnung, 0-4 auf den Sack gekriegt
ja,
hast.
Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst du mal eben nachgucken, ob die schon jemanden haben? Mir schießt ja irgendwie so durch den Kopf Uwe Rösler.
Passen würde es, aber warte mal eben.
Uwe Rösler, Zweitliga erfahren und kommt er nicht sogar da aus Sachsen irgendwo? Könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist eine falsche Überschrift. Das war die Meldung zur Verpflichtung von Schmidt, warte mal eben.
Das ist die Sportseite von Russia Today.
Also sicher ist es wohl noch nicht, aber Gerino Capretti soll neuer Dynamo-Trainer werden, lese ich gerade.
Okay, ich tippe auf einen hohen Heimsieg.
Ja, ja, okay.
Wer?
Ja, der Gerino Capretti, der 40-Jährige, trainierte bis vor 2 Wochen den Drittligisten SC Verl.
Okay.
Ist aber noch nicht bestätigt.
Klingt für mich eher wie eine süditalienische Nudelsorte. Ich nehme die Capretti mit Gorgonzola-Soße, bitte.
Ja.
Nee, aber ganz ehrlich, da sehe ich keinen. Das klingt für mich sehr experimentell, was die da vorhaben in Dresden.
Ja.
Das klingt nicht so, als könnte der innerhalb von 2 Tagen, indem er auf Sächsisch im Feldwebelton die Leute auf dem Trainingsplatz zusammenscheißt, die zu besserer Leistung antreiben, wie das vielleicht ein Uwe Rösler könnte, weißt du? Oder
ja,
so ein Lieberknecht oder so.
Das mag stimmen, ja. Wir müssen Ausfall kompensieren, ne? Schmiedi hat seine 5. Gelbe geholt.
Ja, das war übrigens, um nochmal eben anzugeben, die erste Vorhersage, die eingetroffen ist, die ich gemacht habe in der letzten Folge, weißt du noch? Ich wette, dass wir mindestens eine gelbe Karte kriegen.
Ja.
Dass wir zumindestens eine Sperre haben. Schmiedi hat es getroffen.
Ja, genau. Aber, und ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt was, wo ich sage, ach, das gibt uns auch die Möglichkeit, mal was auszuprobieren.
Ja, ey, und wir haben doch die Bank dafür.
Ja, genau. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da die Lösung sein wird. Anbieten würde sich ja wahrscheinlich Rapp. Ne? Also wenn ich Werner wobei Schmidt könnte auch eine Option sein, kommt da wirklich drauf an, wie er es ausrichten will. Ne?
Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, dass die beiden Spieler sind, die zur Auswahl stehen, um das 1:1 zu kompensieren. Die Frage ist, gönnt Werner auch mal anderen Spielern einen Einsatz oder eine Pause, was weiß ich, bringt er mal Agu links und gibt Jung mal eine Auszeit, also einfach eine körperliche, ne, keine leistungsmäßige Bestrafung, sondern einfach so ein Ding zum Durchatmen, könnte ich mir vorstellen. Aber für die Position von Schmid bei einem Heimspiel gegen Dresden, die jetzt nicht gerade für Hurra-Fußball bekannt sind und mit Sicherheit nicht viel riskieren werden erstmal bei uns, ist, glaube ich, so ein Spieler wie Schmid eigentlich der perfekte Mann.
Der perfekte Mann, ne? Wobei ich immer das Gefühl hatte, wenn Werner anderen Spielern eine Chance geben wollte, hat er das eigentlich immer über Einwechslungen gemacht.
Ja.
Aber also ich würde jetzt erstmal wahrscheinlich davon ausgehen, womit wir dann ja bei Rate die Aufstellung wären, dass alles so bleibt und nur Rapp für für Schmied spielt. Das wäre mein Tipp.
Ja, also.
Glaubst du, dass Schmidt kommt?
Also, ich sag mal, rein von der Hobby-Taktik-Strategie her, ja, ist, finde ich, was ich eben schon meinte, Schmidt eigentlich mit den Standards, mit dem Spielwitz, mit der Fähigkeit zum tödlichen Pass und Distanzschuss, Stärke und so weiter gegen eine Mannschaft, die ich sehr defensiv erwarte, eigentlich der ideale Ersatz für Schmied, ja, weil Rapp einfach andere Stärken hat. Wenn man aber sieht, wie Ole Werner das macht und genau wie du das meintest, dass er auch durch Einwechslungen belohnt und so weiter und Rapp ja auch das Tor vorbereitet hat noch gegen den HSV und das mit nach Hause gekämpft hat, ist er natürlich eigentlich dran.
Genau, das glaube ich auch, ja.
Ne? So. Schwer zu sagen.
Ah, Entschuldigung. Bah. Sehe ich genauso. Deswegen, und da er ja auch jemand war, der in der Vergangenheit nie groß rumexperimentiert hat, glaube ich in der Tat auch, dass es dabei belassen wird. Aber ich gehe halt auch jetzt, und es mag dann auch wieder genau wie vor Ingolstadt der komplett falsche Weg sein, aber ich gehe auch von einem hohen Heimsieg aus, oder von einem Heimsieg zumindest aus.
Ja, es ist jetzt natürlich wieder dieses psychologische Ding, die Spannung zu halten. Ne?
Ja, genau.
So, denn im Prinzip ist es eine ähnliche Situation wie vor Ingolstadt, wo wir auch vorher das Spiel, gegen wen hatten wir denn da vorher noch gewonnen? Auswärts.
Paderborn? Nee. Oh Mann, das war, warum, mein Kurzzeitgedächtnis diesbezüglich ist wirklich
guck mal nach.
Schwer zu ertragen. Ich guck mal eben nach,
ich
oder?
Ich möchte, dass wir in Folge 87 zum ersten Mal ohne sachlichen Fehler durchkommen. Das
ich glaube, der Zug ist bereits abgefahren. Warte, zweite Bundesliga, da, vielleicht magst du nochmal Duxches on Fire singen. Auch nicht schlecht. So, in Rostock 2-1.
Richtig. So, und wo wir diese Serie hatten und wo es um den Rekord ging und bla 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 und wir meinten schon, ah komm, kommt nur Ingolstadt, ne? Übernächste Woche ist Derby und so. So, und dann halt zu Hause, bam, genau das passiert, ist 1-1 und Ole sagt nach dem Spiel, ja, mir hat da die letzte Wertschätzung gefehlt in den Zweikämpfen. Ja, genau. Ja, aber das ist ja genau der, ne, wie hat man früher gesagt, in den 70er, 80ern, der Schlendrian. Der Schlendrian, weißt du, was ich meine? Dass dir diese aber paar Prozente fehlen und dann gehst du halt zack, zack, nur mit 1-1. Und das ist natürlich jetzt auch schwer. Ich sage nicht, dass das passiert, aber das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die droht, ist, dass man jetzt nach diesem Highlight ne, und auch der fußballerisch besten Halbzeit aller Zeiten, sag ich mal,
genau.
Dass du da wieder vielleicht mit mangelnder Wertschätzung in dieses Dresden-Spiel.
Ja, auf der anderen Seite wird er, glaube ich, auch mit genau dem Hinweis auf Ingolstadt, es wird er diese Woche wahrscheinlich in jeder Trainingseinheit 10-mal vor sich hin bellen. Ja?
Ja.
Denkt mir an Ingolstadt!
Ja.
Deswegen, da bin ich mal gespannt. Also, erwähnen wird das auf jeden Fall und sagen, das droht uns wieder und so. Deswegen, ich gehe von einem klaren Sieg aus.
Ich gehe auch von einem klaren Sieg aus.
Ich sag 3-1.
Alter, wir müssen doch mal irgendwann zu 0 spielen. Denn das haben wir immer noch nicht. Haben wir mal zu 0 gespielt jetzt?
Ja. Ja. Gefühlt laufend.
Ja. Gut, wir schießen ja immer mindestens 3. Nein, ich gehe aber auch davon aus. Aber ganz ehrlich, wenn wir ein frühes Tor schießen, dann machen wir 4.
Also sagst du 4-0, oder was?
Ja, ich sag 4-0.
Okay. Das letzte zu 0 war gegen Düsseldorf, 3-0.
Ah ja, richtig, richtig.
Ja, okay, also du 4-0, ich 3-1. Das ist doch mal wir gehen beide von souveränen Siegen aus. Hochmut kommt vor den Fall, einmal mehr.
Ja, und irgendwie ist schade, dass wir gar nicht mehr so unterschiedliche Programme, aber das ist im Moment auch schwer.
Ja, das ist, wenn es gut läuft, dann sind wir eben, schwimmen wir in einer zähflüssigen Harmoniesoße nebeneinander her. Ja, genau, Igitt.
Schön warm ist es hier, schön warm.
Ja, genau. Schwimm mal ein bisschen rüber, ich habe nicht genügend Platz.
Oh, mein Freund, es war auch ein Fest der Freundschaft.
Es war ein Fest der Freundschaft, das hat irre Spaß gemacht und genauso wie auch diese Folge wieder richtig Spaß gemacht hat. Folge 87, alle sind on fire, wir immer noch, ihr hoffentlich auch, mit Blick auf das nächste Spiel gegen Dresden am Sonntag, 13:30, sind zwar noch ein paar Tage hin, aber die können wir ja genüsslich nutzen, um mit dieser Folge noch einmal das Nordderby und den grandiosen Sieg Revue passieren zu lassen. Und was dazu außerdem noch beitragen wird, ist sicherlich auch unsere neue Kolumne bei der Nordwestzeitung online. Die ist Brille Grün-Weiß, die ist nämlich schon veröffentlicht.
Die ist schon raus, ne?
Die ist schon raus.
Die könnt ihr euch jetzt aus dem Internet herunterladen und ausdrucken.
Genau, aus diesem Internet ja. Und damit eure Zimmerwände tapezieren. Und
oder
damit
auf das,
hätten wir.
Oder auf Diskette. Ja? Auf Diskette kann man das auch speichern.
Ja, auf Floppy Disk, auf 5¼ Zoll. damit hätten wir auch an Folge 87 und das wunderbare Nordderby ein Schleifchen gemacht. Meinen süßen, vielen lieben Dank fürs Aufnehmen, vielen Dank für die Mitnahme ins Stadion und auch nochmal einen schönen Gruß an die Jungs von Verde Bianco Pazzo. Danke für die Tickets und für die Hilfe und hat mich sehr gefreut, euch mal kennenzulernen. Ja, und wir beiden, wir schnacken ja sicherlich die nächsten Tage bilateral nochmal und dann hoffen wir mal, dass unsere Prognosen für das Dresden-Spiel hinhauen, ne?
Gute Woche. Gutes Spiel.
Haut rein, ciao.
Bist du ein kleiner Derby-Sieger? Ja, bist du ein kleiner Derby-Sieger? Ja, fein.